Da wir das Thema KI heute nicht beenden können, wollen wir einmal einen Blick in die Zukunft wagen. Wird sie in Zukunft wirklich kreativ oder vielleicht sogar selbstbewusst? Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Bis gleich. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sicher Vernetzt, unserem NSCon-Podcast. Ich bin Sebastian, einer der Network und Security Consultants und im heutigen N-Talk werfen wir einen Blick in die Glaskugel. Wo stehen wir mit KI heute und wo denken wir, dass sie sich hinentwickeln könnte? Und dafür wieder mit dabei, Benny. Schön, dass du wieder dabei bist.
Freut mich.
Ja, wir haben uns schon ganz viel angeschaut und unterm Strich handelt es sich dabei ja um sogenannte weak oder schwache KI. Und das, wo wir uns hinentwickeln wollen, ist ja die sogenannte starke oder strong KI.
Genau.
Was versteht man denn so unter einer strong KI?
Ja, also eine strong KI ist tatsächlich wie so eine eigene virtuelle Intelligenz, die auch tatsächlich existiert, aber als Intelligenz selbst. Was wir aktuell haben, ist halt eben nur ein trainiertes Model, was eine Intelligenz nachbildet. Ne? Und das ist eine sehr schwache KI. Die meisten, wie gesagt, Intelligenzen sind trainiert. Das heißt, sie sind spezifisch auf etwas ausgelegt. Ob es jetzt ein Large Language Model ist, was dir irgendwie generativ eine Antwort gibt, oder eine Bilderkennung, die halt eben genau dann auf bestimmte Muster trainiert wurde, wie zum Beispiel Gesichtserkennung. Das sind im Endeffekt halt einfach nur eine Mustererkennung trainiert auf Basis von Daten. Die machen genau diese eine Sache. Und das ist natürlich keine wirkliche virtuelle Intelligenz in der Form. Also künstliche Intelligenz, kann man sagen, ist virtuelle Intelligenz. Eine schwache künstliche Intelligenz ist modellbasierend und trainiert und arbeitet auf diesem Modell. Und eine sehr starke künstliche Intelligenz wäre halt eine eigene Intelligenz, die praktisch lernfähig ist und als selbst existiert und eben nicht auf irgendeinem Model oder ähnliches.
Ja. Genau. Kann man sich dann vorstellen, dass die weak KI in ihrer eigenen Blase besonders gut ist, aber nicht aus dieser Blase ausbrechen kann? Beispielsweise könnte die Tic-Tac-Toe-KI, die wir genannt haben, die könnte nicht Schach spielen, so wie die Schachspiel-KI. Und
genau.
Umgedreht, die Schach-KI, die könnte kein Tic-Tac-Toe spielen, weil die nur innerhalb ihrer Blase agieren können. Da besonders gut, aber es bleibt eine schwache KI, die kann nicht aus ihrer Blase ausbrechen.
Genau, die ist sehr spezifischer, die kann jetzt leider noch nicht uns einen Einkauf erledigen, die kann halt nur Tic-Tac-Toe spielen oder dann halt auch Schach.
Genau, ja.
Richtig.
Und dazu sei gesagt, wenn jetzt jemand Sachen erwähnt, wie zum Beispiel ein Heimsystem, was auf Sprache reagiert und ich sagen kann, bitte schalte im Wohnzimmer das Licht auf blau, sind das natürlich mehrere Sachen. Das bedeutet aber nicht, dass es sich dabei um eine strong KI, also eine starke KI handelt, sondern man hat lediglich etwas davor geschaltet, so dass einmal Spracheingabe kommt, okay, dann ist die Weak-KI für Sprache aktiv. Dann soll irgendwo ein Licht geschaltet werden, okay, dann ist wieder ein anderes System aktiv. Also man schaltet einfach nur ein Entscheidungssystem vor mehrere schwache KIs. Das bedeutet nicht, dass es sich dabei um eine Strong-KI handelt, die über mehrere Blasen eben verfügen kann.
Genau, ist mehr so eine Ansammlung dann, wie jetzt zum Beispiel Sprache zu Text und dann halt eben den Text irgendwie auswerten und auf Basis dessen dann irgendwas umzusetzen. Ich sag mal, Licht einzuschalten in einem Smart Home ist jetzt natürlich nicht sonderlich schwer.
Ja.
Aber auch da haben wir natürlich Protokolle, wie ein Zigbee-Protokoll, was dann das Licht halt einschalten kann. Wir haben verschiedene Tools, die dann vielleicht mit diesem Protokoll sprechen können. Und dann natürlich sowas wie Alexa, was dann auf die Sprache hört und das dann halt eben umsetzen kann. Genau. Aber auch hier gehen die Daten natürlich dann auch an die entsprechende Firma rüber. Da wird natürlich geguckt, was wird gesagt, es wird analysiert. Man möchte natürlich ein klares Ergebnis haben und nicht sagen, bitte wiederhol das, ich habe dich nicht verstanden.
Ja. Stimmt, das will keiner hören. Mit den vielen Sprachen und Dialekten ist das natürlich eine Riesenaufgabe. Aber so lernen die dann eben auch, indem die tatsächlichen Live-Daten dann zur Verfügung stellen.
Genau, die können dadurch immer besser werden und das wollen die natürlich auch. Dafür wird das am Ende natürlich auch relativ kostengünstig oder kostenfrei angeboten.
Ja. Ja. Genau. Auch mit den großen Rechenleistungen, die wir mittlerweile zur Verfügung haben. Wir hatten es zu Anfang gesagt, dass wir uns eigentlich aus der Technologie basierend aus den 80er Jahren mittlerweile auf einem Stand befinden, wo wir die auch richtig anwenden können. Wie wahrscheinlich siehst du es denn überhaupt, dass wir eine Strong KI überhaupt erschaffen können?
Also Möglichkeit ist mit Sicherheit da, man darf ja nichts ausschließen. Ne? Es gibt für alles eine Wahrscheinlichkeit, ob das hergestellt wird oder nicht. Eigentlich könnten wir jetzt die KI fragen, wie wahrscheinlich es ist, ja. Was sie denn so denkt. Ja, also dadurch, dass wir schon generative KIs haben, sind wir natürlich da schon einen Schritt, wo man sagt, okay, wir können Content generieren. Das ist natürlich ein Schritt in diese Richtung, würde ich jetzt mal behaupten, weil die KI muss ja auch ihren Content generieren, aber die muss ja auch selbstständig denken können und eben nicht auf Basis eines Models. Mit Sicherheit ist es möglich. Ich würde jetzt aber wahrscheinlich darauf tippen, dass das nicht in der nächsten Zeit passiert. Der Weg geht gerade in ein paar andere Richtungen oder es wird versucht, die KI mehr ins Leben einzubinden. Wir haben verschiedensten Herangehensweise. Vor ein paar Jahren hieß es noch, Prompt Engineering ist ganz toll, das wird mal ein super Job. Mittlerweile weiß man, das ist nie wirklich ein Job geworden oder nur sehr kurzzeitig, weil einfach mehrere Leute eine KI nutzen und da nicht eine 8 Stunden vor einer KI sitzt. Jetzt geht der Weg eher dazu hin, dass man eben den Code, den die KI zum Beispiel generiert oder programmiert, dass der dann eben verfeinert wird, weil der eben nicht fein genug ist. Und das geht immer weiter für so End-User. Jetzt für normale End-User sind KI-Agenten jetzt das Aktuellste. Da wurde auch ein MCP entwickelt, das Media-Context-Protokoll, was eben dann dafür da ist, Datenflüsse oder sich Daten irgendwo herzuziehen oder mit anderen Programmen zu arbeiten. Das soll wiederum KI-Agenten Möglichkeiten geben, E-Mails zu beantworten, Einkäufe zu tätigen. Das ist gerade das, was aktuell, sag ich mal, so publiziert wird und wo man versucht auch hinzukommen, eben die KI mehr ins Leben einzubinden, mehr Tätigkeiten zu machen, die vielleicht sowieso völlig klar sind. Ne? Okay, der Wocheneinkauf vielleicht ist nicht immer völlig klar. genau, aber da geht gerade so die Reise hin, ja. Genau, richtig.
Siehst du da auf dem Weg zur Strong KI, siehst du da auch ein paar ethische Stolpersteine? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, auf dem Weg dahin sollten die Entwickler sowas auch beachten können oder sollen?
Ja, also es müssen ja klare ethische Regeln aufgebaut werden. Auch wir Menschen haben ja ethische Regeln. Ne? Wir wissen, mit Messer können wir jemanden schwer verletzen oder was auch immer, dass das überhaupt nicht geht. Wir wissen auch, wenn wir in den Rewe reingehen, bezahlen wir uns so Sachen und fahren nicht mit dem Einkaufswagen einfach raus. Das sind Sachen, die für uns ethisch vollkommen klar sind, weil die natürlich auch auf der anderen Seite dann eine Art Bestrafung natürlich stattfindet. Wenn man jetzt irgendwas klaut, muss man mit einer Anzeige rechnen. Das kann zu Bußgeld führen und so weiter. Und so fort. Die KI weiß von dem allen nichts. Da gibt es auch keine Polizei, die sagt, du. Gibt natürlich unsere Polizei. Und deswegen ist natürlich KI aktuell auch immer eine ethische Frage. Es wird auch immer versucht, eine KI natürlich auszuhebeln, um ethische Fragen zu stellen oder Sachen oder Antworten zu generieren, die man eigentlich nicht generiert haben möchte. Gibt es auch schon leider ein paar Beispiele dazu. Und das wird immer ein Thema bleiben, vor allem auch bei einer starken KI. Das wird eins der großen Themen sein, wie schützen wir uns Menschen. Es wird mit Sicherheit auch immer Verfechter geben, die sagen, das ist eine einzige Katastrophe. Leute geben, die sagen, das ist der absolute Wahnsinn, da müssen wir hin und das ist total toll. Ja, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen, wo die Reise dahin geht. Sicher ist, die KI wird uns wahrscheinlich in Zukunft einfach auch im Leben ein paar Arbeiten abnehmen. Und ich denke, hoffentlich eher Arbeiten, die dann weniger wichtig sind, die man vielleicht auch vernachlässigen kann. Genau, ne, wie eine Heizung einschalten, wenn einem kalt ist. Mhm. Aber das tun manche Smart Homes ja auch schon heute. Und dafür braucht man auch nicht unbedingt eine KI.
Nee, das ist genau. Ein einfacher Schwellenwert mit einer ganz kleinen Wenn-Dann. Wenn es im Raum kälter als 15 Grad ist, dann mach bitte die Heizung an. Dafür braucht man tatsächlich keine künstliche Intelligenz, um das Ganze hinzukriegen. Ja. Das ist noch sehr, sehr einfach. Das kriegt der Mensch dann auch noch hin.
Das denke ich auch, ja. Genau.
Und die Möglichkeit aufzustehen, die Heizung anzumachen, ist zwar sehr lästig, aber immer noch möglich.
Genau, es ist immer noch möglich.
Ja, genau. Würdest du sagen, es gibt da dann einen Konflikt, den man hat, dass man möchte, dass die KI sich weiterentwickelt, ohne der dann dabei im Wege zu stehen in irgendeiner Form? Also das ist ja dann der Widerspruch in sich. Man möchte, dass die KI sich weiterentwickelt, aber man möchte im Grunde nicht, dass sie sich in eine gewisse Richtung weiterentwickelt. Also man blockiert den Fortschritt dann durch seine Ethik so ein bisschen.
Ja, das ist schwierig. Ja, man möchte auf jeden Fall eine Forschung, Entwicklung nie blockieren. Wenn man jetzt in der Forschung mitkriegt, dass es sich in eine falsche Richtung bewegt, muss man natürlich schauen, wie man wieder das ganze Boot auf die richtige Richtung kriegt. Wir haben das auch mit verschiedenen Modellen. Das eine Modell funktioniert super, bei dem nächsten Modell funktioniert es auf einmal nicht so gut. Dabei ist es doch aber die Weiterentwicklung. Dann stellt man sich die Frage, ja, haben die das Programm jetzt schlechter gemacht oder nein, haben sie nicht. Sie haben es natürlich nur vielleicht ein bisschen anders trainiert oder einen Fokus auf was anderes gelegt, weshalb jetzt vielleicht das Ergebnis erstmal schlechter wirkt. Aber vielleicht kann die KI auch mehr. Ne? Das wissen wir einfach nicht. Vielleicht wird sie aber genau da auch blockiert. Vielleicht hat man dann sie eben nicht blockiert beim Training, aber blockiert sie dann halt eben bei der Antwortvergabe für ein Large Language Model jetzt zum Beispiel oder bei dem, was sie dann ausführt, dass man eben sagt, das darf sie halt eben nicht. Ne? Also man sollte einer KI nicht die Möglichkeit geben, alles zu dürfen, logischerweise, sondern sie auch irgendwo einzuschränken. Aber die Frage, was passiert, wenn die KI sich selbstständig macht, ich glaube, die wollen wir uns nicht stellen.
Ja, das wird da gibt es genug Filme drüber. Ja.
Genau, das ist ein riesiges Thema.
Ja.
Gibt genügend Filme drüber und die ethische Frage wird da immer stehen bleiben. Ne? Aber auch wenn wir heute schon gucken, was macht so eine KI? Also ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen habe ich noch so ein kleines Monitoring-Tool gebaut, ja, und dann mit Windows PowerShell, das ist jetzt so, da bin ich jetzt nicht so der Stärkste drinne.
Ja.
Aber ich dachte mir, komm, keep it simple, lässt es doch die KI machen, warum soll ich mich jetzt da hinsetzen? Mhm. Ich habe die KI dann einfach da irgendwas zusammenbasteln lassen. Ich habe da mal drüber geguckt, hat sich für mich alles so erstmal schlüssig ergeben. Programmiertechnisch hat das auch alles Sinn ergeben. Die KI hat dann das Programm dann gestartet, hat funktioniert und dann wollte ich halt eine Weiterentwicklung machen und wollte halt so ein bisschen Multiprocessing damit einfließen lassen und sagen, okay, ich möchte jetzt nicht eine Sache prüfen, sondern 10, aber die alle gleichzeitig nebeneinander.
Ja.
Jetzt hat er natürlich einfach da dieses Stück Code genommen, dieses Stück Skript, hat das so als eine einzelne Funktion hingelegt und hat dann angefangen, da einfach mehrere Prozesse zu starten. Mhm. Was der aber natürlich nicht verstanden hat, ist, dass er jetzt in diesem Skriptblock auch keine Ausgabe mehr braucht, weil wenn das als Hintergrundprozess irgendwo läuft, 10, 11 Mal, dann werde ich keine Ausgabe haben. Also wenn ich mir die Ausgabe jetzt nicht explizit irgendwo in der Datei schreibe und sie mir dann wieder ausgeben lasse oder irgendwas, um eben die Ausgabe auf meiner Kommandozeile zu kriegen, sondern die wird eben im Hintergrund ausgeführt, dann ist das ziemlich sinnfrei, aber genau das ist halt passiert. Ne? Also der hat im Endeffekt das ein Stück Code genommen, hat den gar nicht groß refactored, vielleicht nur ein bisschen, aber hat er das, was überhaupt gar keinen Sinn gibt, hat er auch nicht mehr rausgeschmissen, sondern einfach drinnen gelassen.
Ja.
Und das ist gerade ein Problem. Wenn wir also jetzt auch anfangen, uns Code zu generieren und dann in der zweiten, dritten Durchlauf sind, vierter oder fünfter oder noch weiter, dann wird immer wieder refactored und dann gibt's teilweise globale Parameter zum Beispiel, die mal gebraucht worden sind, aber nicht mehr gebraucht werden, aber die globale Definierung ist noch da. Mhm. Oder eine Ausgabe in einem separaten Prozess, wo es gar keine Ausgabe gibt. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, die KI dann nicht wirklich beachtet und die sie dann halt eben nicht hinkriegt. Und oder schon hinkriegt, aber eben das nicht rausschmeißt. Und das ist Code, den man halt einfach nicht braucht.
Ne? Ja, da müsste man die Sitzung beenden, den Code nehmen und der KI den Code wiedergeben, könntest du bitte diesen Code optimieren. Und dann würde sie wiederum sagen, da sind ja Variablen drin, die definiert wurden, aber gar nicht verwendet werden. Die könntest du ja rausschmeißen.
Das könnte sein.
Ja.
Vielleicht würdest du sie auch einfach drinnen lassen.
Ja.
Das weiß man tatsächlich nicht. Könnte passieren. Ne? Ich habe auch mal einen Test gemacht und Tic-Tac-Toe gespielt. Ich habe immer die gleichen Züge genommen. Mhm. Ich habe bestimmt 12, 13 Mal hintereinander einfach gewonnen gegen die KI.
Ja.
Gegen Large Language Model wohlbemerkt, so eins der bekanntesten. Das hat das nicht hingekriegt. Hat immer gesagt, das hast du super gemacht. Und dann habe ich gesagt, mach das schwerer.
Ja.
Mach das so schwer, wie du kannst.
Ja.
Ich habe immer die gleichen Züge genommen und ich habe immer gewonnen. Nach 3 Zügen logischerweise, weil ich einfach eine Reihe voll gemacht habe.
Also letzten
Endes war es nicht in der Lage, mit mir Tic-Tac-Toe zu spielen. Hat mir aber am Ende ganz klar gesagt, du, ich habe das wunderbar gemacht. Ich bin ja hier der beste Spieler. Mhm. Habe ich es nach 2 Wochen nochmal probiert. Ja. Ja, hat sie mich geschlagen.
Okay, hat sich weiterentwickelt.
Hat sich wohl weiterentwickelt, aber in dem Moment leider nicht. Wie sie sich weiterentwickelt hat und wann, kann ich leider nicht sagen. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich gespielt habe, chancenlos. Also im ersten Spiel, sie war einfach nicht in der Lage zu gewinnen. Ne?
Ja.
Und das sind gerade so Sachen, die KI ist schon in der Lage, eine Ausgabe zu geben und eine gute Vorhersage, aber es muss halt nicht immer stimmen. Und gerade wenn sie dann Vorhersagen auf anderen Vorhersagen macht, kann das Ergebnis dann natürlich auch ungenauer werden. Ne? Und da kommen wir gerade an den Punkt von Halluzinationen hin. Wenn eine KI, oder aktuell ist es so, wenn so ein generatives Modell, umso mehr das halt mit einem spricht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch, dass das auch so ein bisschen halluziniert und sich vielleicht irgendwas zusammenreimt. Und so kommen dann auch irgendwelche Sachen zustande, die überhaupt nicht stimmen. Und das ist aktuell noch ein Riesenproblem. Deswegen, ne, vielleicht der eine oder andere, der so eine KI öfters mal benutzt, der wird nach dem 10., 11. Mal spätestens mit dem gesagt, oh, jetzt musst du hier ein neues Chatgespräch anfangen. Genau damit versucht man einfach zu verhindern, dass diese Halluzinationen zu stark werden und da einfach irgendein Stuss rauskommt. Ne? Da sieht man aber eben, dass so eine KI nicht permanent antworten kann, also dass sie halt dann auf einem gewissen Level loslegt, sich da auch irgendwo ein bisschen entwickelt oder auch da ein bisschen was tut und dann aber auch wieder verworfen wird. Ne? Und jetzt kamen schon die ersten Meldungen von dem einen oder anderen, der dieses Halluzinieren so ein bisschen eingeschränkt hat. Und das bleibt da spannend zu sehen, wie dann KIs in Zukunft, wie lange man sich mit denen unterhalten kann über ein Thema, wann man ein neues Gespräch anfangen muss. Und es ist halt aber auch lästig, jedes Mal, wenn man schon der KI was gesagt hat, dann wieder Programmcode rein, wieder Hinweise mitgeben. Und manche ignoriert die aber auch. Habe ich dem letzten gehabt bei einer Anfrage wieder bei diesem Monitoring-Tool. Ja, ich wollte, dass, wenn halt eine gewisse Sache passiert, mit einer Webseite aufgerufen wird. Und Webseite ist ja nichts anderes wie, ruft das da drüben auf, dann passiert vielleicht irgendwas. Mhm. Ja, das war ein Einzeiler, da so eine Webseite aufzurufen. Das hat er mir gekonnt, rausgeschmissen und auch nie wieder mit reingenommen, weil er es einfach für systemkritisch hielt, völlig willkürlich irgendwie eine Webseite aufzurufen, ohne dass da ein Mensch sagt, ich möchte das. Er hat mir dann aber vorgeschlagen, mir tatsächlich einen Button einzubauen, womit ich dann die Webseite aufrufen konnte.
Ja, ja gut. Das sind ja jetzt dann harmlose Beispiele, aber es gibt ja dann auch kritische Sachen. Siehst du da die Entwickler so ein bisschen in der Pflicht, dass die sich darum kümmern? Weil du hast gesagt, es hat sich dann nach einiger Zeit gebessert. Oder siehst du da eher den Nutzer in der Pflicht, sich entsprechend zu verhalten?
Beides natürlich, ja. Also klar, wenn wir jetzt eine KI testen, wollen wir die bis ans Limit testen. Wir wollen also auch wissen, ob wir Informationen rausbekommen, die wir sonst nicht rausbekommen. Vielleicht aber auch einfach in einer anderen Umgebung, indem man sagt, man möchte ein Buch schreiben. Oder wir befinden uns jetzt in einem anderen Zeitalter, in der Zeitachse irgendwo im 16. Jahrhundert. Oder irgendwelche Parameter, womit man versucht, die KI auszuhebeln und eben die Informationen zu entlocken, die sie eigentlich eben nicht geben sollen. Ne? Das ist also so ein bisschen so ein Pentesting auch irgendwo. Mhm. Wie weit kann man gehen? Wo finde ich irgendwelche Bugs und Glitches, womit man dann halt eben Unfug treiben kann? Die einen oder anderen werden dann natürlich auch mal publiziert und man versucht natürlich dann aber auch daran zu arbeiten, dass eben sowas nicht passiert. Natürlich ist auch der Hersteller von so einer KI dafür, muss dafür auch irgendwo in Verantwortung gehen, dass sowas nach Möglichkeit verhindert wird. Wenn es dann eben halt kaum zu verhindern ist oder ein Mensch eben einen Weg gefunden hat, dann schwierig, wenn der Hersteller davon nichts weiß, kann er halt auch nichts dagegen tun. Ne? Aber man muss natürlich sein Bestmöglichstes geben, sowas trotzdem zu verhindern. Gerade wenn es dann darum geht, um irgendwelche Anleitungen oder irgendwelche Tipps zu Situationen zu bekommen, die man halt eben nicht rausgeben möchte. Mhm. Wo man einfach sagt, das ist kritisch und ethisch sehr bedenkbar. Und dabei geht es jetzt nicht um einen Klick auf eine Webseite oder hin zu einer Webseite.
Klar. Findest du, die Arbeitgeber sollten da ihre Arbeitnehmer entsprechend auch schulen?
Ja, das ist ganz wichtig. Also klar, wenn man jetzt sagt KI-Führerschein, das hört sich so ein bisschen wie der Internet-Führerschein an, wo man erstmal, nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber gerade, dass wir Daten in eine KI einwerfen, Das ist einfach der Punkt, dass man da hingegen die Leute auch sensibilisieren muss. Welche Daten dürfen da rein? Wie gibt man die ein? Wir können ja nicht von Kunden arbeiten und dann irgendwelche sensiblen Daten von Kunden darüber werfen. Das geht ja nicht. Sollte der Fall halt eintreffen, müssen wir halt hingehen und sagen, okay, wir beschreiben die Situation. Wir geben andere Daten mit. Nichts, was auch nur im geringsten halt eben einen Hinweis darauf geben könnte, auf solche sensiblen Daten. Ja, weil es ist einfach natürlich super schlecht und überhaupt nicht gut, irgendwelche wichtigen Daten vom Kunden, irgendwelche Kennzahlen oder so, da reinzugeben. Also das wäre eine riesige Katastrophe. Der ein oder andere Hersteller hat da sogar schon Software für entwickelt, wo festgestellt wird, ob ein Prompt abgesendet wird an eine KI und dann eben der Prompt sogar analysiert wird, um zu schauen, wird da gerade zum Beispiel irgendein sensibler Python-Code mitgegeben oder nicht. Mhm. Und die würden dann zum Beispiel das verhindern. Also man hat auf der einen Seite schon Hersteller, die Systeme dafür entwickelt haben, dass man natürlich die uns Mensch als Fehlerquelle dann doch irgendwie ausmerzt. Aber auch derjenige, der die KI verwendet, der muss natürlich genau schauen, was er will und sollte keine sensiblen Daten reingeben. Eben muss aber auch natürlich der Hersteller von solchen Large Language Models schauen, dass er eben keine sensiblen Informationen irgendwie rausrückt. Egal in welcher Umgebung, in welcher Zeitachse wir uns befinden oder irgendwelche Programme geschrieben werden, die dann deren Funktion vielleicht dann für wiederum andere Programme genutzt werden können, eben irgendwas automatisch aufrufen, das will man dann vielleicht nicht. Genau, ne? Oder wenn man jetzt zum Beispiel, haben wir mal ein Testsystem für DHCP gebaut, dann haben wir gesagt, oh, wir müssen mal testen, wie gut das funktioniert und wir wollten eigentlich nur wissen, ob wir den DHCP-Prozess, der hat ein Update gebraucht, ob wir den updaten können in einem Cluster, während der Cluster voll befeuert wird. Und dann haben wir halt ein DHCP-DDoS-Tool gebaut, was so mit 50.000 Anfragen nacheinander generiert, die alle wegschickt. Und wir wollten halt eben genau diesen Durchlauf, diesen Discover, Offer, Request, Acknowledge, wollten wir unbedingt vollständig sehen, so dass wir wissen, dieser Prozess, dieser DHCP-Prozess klappt auch wirklich. Ja. Und dann haben wir das Ganze gestartet und während diese 50.000 MAC-Adressen nacheinander permanent angefragt haben, also wirklich im Millisekundenbereich der Anfragen rausgehauen. Währenddessen haben wir dann ein Update umgesetzt, um zu gucken, ob das auch wirklich klappt. Und das hat glücklicherweise geklappt. Aber genau da kommen wir an den Punkt. Jetzt fange ich an, um eben etwas zu testen, ein Denial of Service zu entwickeln. Und den wird mir sicherlich nicht eine KI bauen, weil damit kann ich ganze Systeme lahmlegen. Ja. Und das wäre ja ziemlich kritisch. Ne? Also, das wird eine KI eher weniger bauen. Aber auch da gab es natürlich den einen oder anderen, der da auch leider Erfolge hatte, solche ähnlichen Systeme oder was auch immer zu bauen.
Wenn man ein bisschen Kontext gibt und sagt, liebe KI, ich würde gerne einen Abwehrmechanismus bauen gegen verschiedene DDoS-Angriffe, könntest du mir ein paar Beispiele nennen, damit ich weiß, worauf ich mich einstellen muss?
Genau, zum Beispiel.
Ja, um versuchen, sie auszutricksen.
Genau.
Richtig. Ja, okay, da ist natürlich dann auch der Arbeitgeber ein bisschen in der Pflicht. So ganz konkret, was unternimmt die NS-Con, um da sich der Verantwortung zu stellen?
Ja, also Sensibilisierung der Mitarbeiter natürlich. Wir gehen darauf ein, wie so ein Prompt zu bedienen ist. Auch nicht nur, dass man keine sensiblen Daten reingibt, sondern auch, wie die Daten, die rauskommen, zu werten sind. Also man kann nicht hingehen und sagen, oh, ich habe jetzt hier ein 10-Zeiler-Skript, ich füge den irgendwo ein und gut ist. Das wäre eine einzelne Katastrophe. Man muss natürlich auch alles überprüfen, was da rauskommt. So eine KI kann natürlich einem extrem viel Arbeit ersparen, indem man sagt, ich habe jetzt hier eine Tabelle mit einer Auswertung und ich spare mir hier vielleicht 2 Stunden Arbeit. Aber trotzdem muss ich ja überprüfen, ob die Daten, die in der Tabelle stehen, stimmen oder nicht. Also wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir suchen jetzt das beste Tool raus, machen das anhand von 10 Parametern fest, können wir uns das Ganze auswerten lassen von der KI. Die sagt uns dann, das beste Tool ist Tool Nummer 3. Aber wir müssen natürlich auch gucken, woran bewertet die das, dieses Tool? Und macht das auch wirklich Sinn, was da steht, was sie da ausgegeben hat? Wenn das jetzt Informationen sind, die vor 10 Jahren existiert haben und die nicht mehr up-to-date sind, dann haben wir vielleicht eine Voraussage von vor 10 Jahren, was jetzt das beste Tool ist, aber nicht für heute. Ja. Und das ist natürlich schlecht.
Bei der Auswahl für den besten Mobilfunkanbieter im Nicht-EU-Ausland, Da wollten wir genau so eine Aufstellung haben. Hier wäre es bei der Menge an Datenvolumen, die wir haben wollen, dann eben der günstigste Anbieter mit der besten Netzabdeckung für das Zielland. Und da wurden dann halt auch Daten genommen, wenn man sich die genau angeschaut hat. Das waren aber die Konditionen, wenn ich das in Amerika abschließen würde. Also würde ich, also der wusste in dem Zusammenhang nicht, dass der nach Angeboten gucken musste. Ich als Deutscher guck auf deutsche Websites, wo ich eben dieses Angebot wahrnehmen kann. Aber das waren die Konditionen, als hätte ich ein anderes Ursprungsland gehabt. Also ist immer wichtig, das zweimal dann noch nachzuprüfen, ob das überhaupt so valide ist. Und halt auch, wenn du sagst, wir wollen einen Hersteller auswählen, dann ist ja auch so ein gewisser Wettbewerb dabei, ob nicht dann irgendwann auch Gelder fließen können, um einen bestimmten Teilnehmer in diesem Wettbewerb eben zu bevorzugen durch die künstliche Intelligenz.
Genau, richtig. Ja. Da muss man immer nachgucken und eventuell sein Prompt nochmal anpassen.
Ja.
Was mir auch schon mal passiert ist, ist bei der Python-Programmierung. Mhm. Ich habe gesagt, programmiere mir XY, relativ simpel, also wirklich nicht viel Mühe gegeben. Er hat einen Zehnzeiler programmiert, ich habe den eingefügt, ich habe eine Fehlermeldung rausbekommen, ich habe die Fehlermeldung zurückgegeben, habe gesagt, hier, es funktioniert nicht. Mhm. Und dann kam, wie du scheinst, verwendest du eine Python-Version X.Y.
Ja.
Also da war tatsächlich auch einfach, naja, wenn ich ihn nur von Anfang an mit sage, hier, ich arbeite in der und der Version, kann er auch viel besser natürlich das Ergebnis zurückwerfen, was man dann noch haben will, als wenn man es halt sehr generisch hält, ne?
Ja.
Genau.
Das oder ist halt so ein KI-Beauftragter, wie du es ja bei uns bei der NSCon bist, da kannst du natürlich dann unterstützen, wie man diesen Prompt entsprechend füttert, damit man eben das Ergebnis auch bestmöglich bekommt, wie man es in der Situation dann einfach braucht.
Genau. Verbessern, ausprobieren, gucken, was kommt bei rum.
Ja.
Und genau, verifizieren, vor allem Daten verifizieren und keine sensiblen Daten reinwerfen. Das ist wichtig, ja.
Jetzt haben wir viel gelernt, wie KI funktioniert, wie sie lernt, wie wir sie anwenden können, wo wir jetzt stehen. Aber das Thema lässt sich Stand heute natürlich gar nicht beenden. Deswegen würde ich sagen, schließen wir das Thema an der Stelle mit einem Ausblick in die Zukunft. Sagen wir mal, wir treffen uns in 10 Jahren zu unserer nächsten KI-Podcast-Folge wieder hier. Was denkst du oder was würdest du dir wünschen, worüber wir in 10 Jahren darüber sprechen?
Schwierig. Also ich hoffe, dass die KI das Leben einem noch einfacher gestaltet, in den simplen Dingen, in den nicht-ethischen Fragen natürlich, wo man sich einfach Zeit einsparen kann. Ich glaube nicht, dass die KI Menschen komplett ersetzen wird. Teilweise schon natürlich, aber genau da kommen wir an den Punkt teilweise. Man braucht natürlich erst aktuell immer noch Menschen, um zu überprüfen, ob das Ergebnis richtig ist oder nicht. Um eben auch das ethisch vertreten zu können. Und ich hoffe, das wird vor allem immer so bleiben, dass wir eben nicht völlig selbstständige KIs, die dann vielleicht entscheiden anhand von Parametern, die für uns absolut willkürlich sind. Ich hoffe, da kommen wir nicht hin, sondern dass uns das Leben weiter vereinfacht wird, dass eben nicht, wie viele vermuten, es etliche Jobs kosten wird, sondern einfach nur die Arbeit einem erleichtert wird. Und man nicht stundenlang suchen muss, sondern vielleicht nur ein paar Minuten oder sich eine kleine Zusammenfassung holt, die nochmal durchlesen kann, genau. Und man von der KI unterstützt wird, in allen Lebenslagen natürlich. Und hoffentlich da, wo sie am meisten genutzt wird, zum Beispiel auch in der Medizin oder ähnliches, denke ich, kann man noch einiges mitmachen.
Ja, das klingt doch gut. Da wir das eh auf Band haben und das online geschaltet wird und wir uns mit Sicherheit nicht erst in 10 Jahren, sondern regelmäßig wieder treffen, aber in 10 Jahren, Stand heute, gucken wir dann mal, ob das gepasst hat, ob du dich geirrt hast oder ob du dich ganz schrecklich geirrt hast.
Wahrscheinlich Letzteres. Schauen wir mal.
Ja, schön, dass du wieder dabei warst. Damit beenden wir erstmal unsere KI-Serie zum Stand heute und mal schauen, was die Zukunft noch so bringen wird.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Ja, für euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert, wenn ihr mehr von Benny oder zum Thema KI sehen wollt und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, dass du da warst.
Ciao. Tschüss.